Die Radiowissen Online Talk, wir unterhalten uns mit einem Blogger, der uns viel über seinen Blog und seine Arbeit und seine Geschichte dahinter erzählt und auch ein paar Bookmarks mitgebracht hat, die wir absurfen. Heute hier im Kölner Studio Konstantin Sorawski
und Martina Schulte.
Und unser heutiger Gast ist aus Hannover zugeschaltet. Heute, er wird sich gleich selbst vorstellen. Kurz vorweg, es wird ganz viel um Politik gehen, aber auch um das Thema Mainstream-Medien gegen Blogger, das gute alte Internet-Thema Politik gegen Blogger. Wie immer im Online-Talk am zweiten Samstag im Monat wird es auch den Steckbrief geben, die Bookmarks, die Bloglesung und die Webshow-Themen der Woche. Dafür ist Martina Schulte hier. Und wie immer geht's los mit dem Steckbrief. Name:
Jens Berger.
Webadresse:
www.spiegelfechter.com.
Alter:
38 Jahre.
Online seit?
Seit Ende 2006.
Beruf:
freier Journalist und Blogger.
Berufung?
Eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen oder zumindest daran mitzuarbeiten.
Ausbildung?
Studium der Volkswirtschaft, Journalismus und Politologie.
Wie viele Freunde?
Im Real Life oder bei Facebook?
Ich habe gehofft, dass du das fragst.
Ja, ich unterscheide das schon. Also ein gutes Dutzend.
Im Real Life.
Facebook zähle ich jetzt nicht wirklich dazu.
Aber du bist bei Facebook?
Ich bin bei Facebook, ja, aber auch noch nicht so lange. Ein halbes Jahr dürfte es jetzt ungefähr sein.
Also du hast nicht 658 Freunde?
Der Spiegelfechter als Seite hat, aber der nennt sich das, glaube ich, nicht Freunde, sondern Unterstützer oder sowas in der Art. Keine Ahnung.
Ehemals Fan.
Fan, richtig, genau.
Der beste Platz zum Surfen?
Ja, eigentlich meine Couch.
Die Couch, die wird immer gesagt.
Ja. Das ist sehr häufig. Das Bett hatten wir auch schon.
Im Sommer allerdings auch schön auf der Terrasse, im Liegestuhl.
Ah ja.
Herrlich.
Du hast so einen Schattenschutz, dass die Sonne nicht auf dein Display fällt, ja?
Ja, das ist manchmal ein Problem, das ist richtig, aber ja, es geht.
Kenn ich. Es geht weiter. Im zweiten Teil haben wir jetzt ein paar angefangene Sätze und wir bitten dich, diese zu vervollständigen.
Ich bin
Blogger aus Leidenschaft.
Ich bin nicht
angetreten, die Welt zu verändern.
Politik ist?
Ein schmutziges Geschäft.
Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich
zurücktreten.
Das gefällt mir gut.
Die Bild-Zeitung ist?
Ja, eines der größten Verdummungsmedien Deutschlands. Das größte Verdummungsmedium Deutschlands.
Die Taz dagegen ist?
Ist ein interessantes Projekt, um eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen, das allerdings mittlerweile leider auch teilweise in den Mainstream schon abgerutscht ist.
Das war aber jetzt noch sehr freundlich formuliert.
Ja, so bin ich.
Stuttgart 21 ist?
Ja, ist ein wahnwitziges Projekt, das gegen den Willen der Mehrheit jetzt gnadenlos durchgeboxt wird.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht?
Danke für den Fisch.
Per Anhalter durch die Galaxis.
Richtig, genau, ja.
Okay. Ja, vielen Dank, Jens. Ihr könnt auf unsere Facebook-Fanseite gehen oder ihr könnt unsere Webseite besuchen, www.deradiowissen.de. Da dann auf Online-Talk klicken und kommentieren. Auf unserer Webseite könnt ihr euch auch die Bookmarks angucken, die unser Studiogast Jens Berger uns vorher geschickt hat und die wir in der Sendung gleich ansurfen. Wir werden auf jeden Fall eure Anregungen, Fragen, Kritik live in der Sendung aufgreifen. Also macht mit.
Ja, und jetzt geht's auch richtig los. Jens, dein aktuellster Blog-Eintrag, das ist welcher?
Müsste ich gerade eben selber mal schauen.
Du weißt es schon nicht mehr. Er ist von gestern.
Wir wissen es.
Also ich schreibe so viel. Nee, erzählt mir mal bitte.
Es ist ein Video, das du veröffentlicht hast.
Ach, stimmt, richtig.
Unter Freunden, genau. Heißt das. Finanzlobby-Kurzfilm ist da ja. Die Unterzeile. Wir hören da mal kurz rein.
Genau, und vielleicht noch, wir schauen es nicht in Gänze, wir steigen in der Mitte ein. Die Situation ist folgende: drei, ich würde mal sagen, Politikertypen sitzen in einem Hochhaus in Ledersesseln, schauen Fernsehen. Einer von ihnen ist gerade noch im Fernsehen aufgetreten und hat große Thesen rausgehauen. Und darauf entspinnt sich dann unter ihnen in diesem Hochhaus, in diesem Büro folgende Diskussion.
Wirtschaft ist es, die die Konsequenzen der Krise tragen muss. Wir und unser System haben erbärmlich versagt. Das Verhalten unserer Branche ist es, das die Welt an den Rand des Abgrunds geführt hat. Mensch, wir können froh sein, wenn die uns nicht den Arsch aufreißen.
Hier noch ist nicht alles verloren. Wir werden ganz allmählich und ohne großes Aufsehen die Reichen stark besteuern, den Märkten harte Fesseln anlegen und die Bevölkerung entlasten.
Vielleicht können wir so noch alles zum Guten wenden.
Mein Gott, ich kann nur hoffen, dass Ihr Plan aufgeht. Die Welt steht vor so großen Herausforderungen.
Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist, dass die Armen noch ärmer werden.
Und die Reichen noch reicher.
Jetzt setzt sich der Politiker, der vorhin aufgetreten hat, verblüfft in den Sessel.
Arschlöcher, ich dachte, ich bin im falschen Film.
Ja, und es stellt sich halt eben raus, das, was seine beiden Hilfskräfte da gerade ausgesponnen haben, das war alles nur ein Witz. Sie wollten dann nur mal gucken, wie er darauf reagiert. Und das Ganze endet damit, man sieht sie in einem dunklen Büro, nur eine romantische Lampe brennt und sie trinken zusammen einen Cognac.
Ja, das ist eine, wie soll man sagen, humorvolle Aufarbeitung der Finanzkrise. Jens, ist es vielleicht das, was noch übrig bleibt in Zeiten der Finanzkrise, wo die Welt ja sozusagen am Abgrund stand, zumindest vielleicht immer noch steht? Humor, ist das das Einzige, was noch weiterhilft?
Ah, Humor und Zynismus als letzte Waffe, das ist, was einem noch überbleibt. Das ist richtig. Aber dieses Video, das ihr gerade eben vorgestellt habt, das gefällt mir vor allen Dingen deshalb, weil es sehr professionell produziert wurde. Also mit richtigen Schauspielern, mit einem wunderschönen Ambiente. Und ich denke, dass man mit solchen Videos auch größere Zielgruppen erreicht. Gerade wir politischen Blogger, wir schreiben ja durchaus für eine sehr kleine Zielgruppe. Es sind immer wieder die gleichen Leser. Gerade eben jetzt so diese Bild-Zeitungsleser, die erreichen wir ja gar nicht. Und ich denke mal, dass man mit so einem Video und auch über die Schiene Humor wesentlich mehr Leute erreichen kann. Deshalb finde ich das ganz hervorragend. Also.
Ein anderer Weg, also ein anderer Weg im Sinne von was anderes als ein Video und auch was anderes als Humor, das sind ja längere argumentativ geführte Analysen, wie du sie ja auf deinem Blog führst. Das ist für mich so augenscheinlich der erste große Unterschied gegenüber anderen Bloggern. Deine Blog-Einträge, die sind viel länger und ausführlicher als andere, also zum Beispiel Fefes Blog, das ist ja so genau das Gegenteil von dem, was du so machst. Warum sind deine Blog-Einträge so lang und so ausführlich und warum bloggst du relativ selten? Was ist so das Konzept oder die Idee dahinter?
Na gut, also die Frage, warum ich so selten blogge, beantwortet sich schon mit der ersten Frage, weil die Beiträge relativ lang und ausführlich sind. Warum habe ich angefangen zu bloggen? Diese Frage könnte man eigentlich stellen. Es war hauptsächlich deshalb, weil ich unzufrieden war mit der Art und Weise, wie die klassischen Medien bestimmte Themen gecovert haben. Da haben mir sehr viele Details gefehlt, sehr viele Gesichtspunkte, verschiedene Positionen wurden nicht ausgeleuchtet. Und wenn man von Meinungsjournalismus spricht, war das eigentlich war und ist ein Meinungsmonopol, das dort halt über die Pressen geht. Und dem wollte ich ja mit meinem Blog etwas entgegensetzen. Und ich denke, das geht hauptsächlich über die argumentative Schiene und auch über die Meinungsschiene. Also ich habe auch überhaupt gar nicht den Anspruch, jetzt so fürchterlich objektiv und neutral zu sein, sondern ich mache da schon bewusst auch Gegenmeinung, zeig halt die andere Perspektive auf. Im Endeffekt ist das ja ein Kampf David gegen Goliath.
Damit sind wir eigentlich auch schon genau in dem Thema. In deinem Über-mich-Text, da ist ja zum Beispiel nachzulesen, wenn ich das mal zitieren darf, mittlerweile wird es immer schwerer, in den Medien Wahrheit von Spin oder vorsätzlicher Lüge zu unterscheiden. Siehst du das tatsächlich so heftig, dass du sagst, in den Mainstream-Medien wird tatsächlich gelogen?
Ja, Lüge ist immer so ein hartes Wort. Wie will man Lüge von Spin unterscheiden? Eine Lüge ist, wenn man vorsätzlich etwas Falsches schreibt. Ich weiß gar nicht, ob die Kollegen, ob das bei denen überhaupt Vorsatz ist oder ob es Fahrlässigkeit und oder grobe Fahrlässigkeit ist. Es hat natürlich immer was damit zu tun, mit wem man spricht. Die Lobbyorganisationen sind selbstverständlich da ganz hervorragend ausgestattet, was Argumentationsrichtlinien angeht, was Hintergrundmaterialien angeht. Das heißt also, dass der faule Journalist ist auch gar nicht mal so böse gemeint. Also gerade unter dem Erwerbsdruck, unter dem einige Kollegen stehen, muss man Artikel in einer unglaublichen Geschwindigkeit raushauen. Da hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, jetzt ordentlich zu recherchieren und alle Positionen zu hören. Und wenn man dann hervorragend vorformulierte Textpassagen bekommt, die man per Copy and Paste in seinen eigenen Artikel reinbringt, wer will es ihnen verdenken? Bloß die Unabhängigkeit ist da natürlich mal in Frage gestellt.
Interessante Diskussion, die führen wir später weiter. Wir kommen jetzt erstmal zum ersten Bookmark, den du uns geschickt hast, und zwar das Dossier, Martina.
Ja, das Dossier, www.dasdossier.de. Da gibt es zunächst mal eine Art Presseschau aus deutschen Mainstream-Medien, die dann aber nochmal kommentiert wird. Und es gibt einen Magazinteil mit Artikeln. Nur mal so als Beispiel ein Interview mit Slavoj Žižek über die Idee des Kommunismus und die Frage, ob man nach dem Versagen des Kapitalismus vielleicht wieder mit ihr liebäugeln darf oder nicht. Oder hier der Preis des Fliegens, da geht es um Ryanair und den Subventionsablauf. Angolas Unabhängigkeit seit 1975. Was hast du da diese Woche gelesen?
Ja, ich habe die in meinem Feed drin, ne? Also ich lese eigentlich sämtliche Artikel von vom Das Dossier. Vor allen Dingen natürlich die selbstgeschriebenen Beiträge von denen. Die Presseschau, okay, dort wird auf andere Medien dann hingewiesen, aber die selbstgeschriebenen Artikel sind größtenteils sehr qualitativ und auch sehr informativ.
Gab es da diese Woche irgendeinen interessanten Gedanken, irgendwas, was du bedenkenswert fandest, was dir neu war oder wo du sagen würdest, Mann, da hat es jemand geschafft, irgendwas ganz Wichtiges zum Ausdruck zu bringen?
Also bei Das Dossier, das war jetzt nicht diese Woche, das war die Woche davor, da hatten sie eine Studie veröffentlicht, bei der Sozialwissenschaftler die Demonstranten bei Stuttgart 21 dort befragt haben, halbwegs repräsentativ sogar, ich glaube mit über 1000 Auswertungen, und die haben dann mal so ein Profil erstellt, wer demonstriert da, was für Leute sind das nun wirklich die Berufsdemonstranten, von denen Herr Mappus spricht, sind das die Rentner, von denen die Medien in letzter Zeit immer häufiger sprechen. Da kam dann halt heraus, dass es halt ein breiter Querschnitt durch die Bevölkerung ist und der jetzt keineswegs so konservativ ist, wie es auch immer dargestellt wird. Es sind also nicht unbedingt die CDU-Wähler, sondern es sind eigentlich schon Leute, die mit den Grünen oder der Linken sympathisieren. Das fand ich sehr aufschlussreich.
Wäre das denn jetzt ein Artikel gewesen, wo du sagen würdest, den kann man so nur beim Dossier lesen, oder hätte man den auch in einer deutschen Tageszeitung finden können, möglicherweise?
Den hätte man auch in der Tageszeitung finden. Nicht können, sondern müssen.
Aber man findet ihn ja anscheinend immer seltener. Also das Blog heißt ja auch Das Dossier, Portal für kritischen Journalismus. Du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, dass es um den kritischen Journalismus deiner Ansicht nach in Deutschland nicht besonders gut bestellt ist. Woran liegt das denn deiner Ansicht nach?
Ja, das ist jetzt ein ganz weites Thema. Also viele meiner Kollegen teilen meine Meinung, sind auch, haben auch eine sehr kritische Grundeinstellung. Das Problem ist dann bloß der Chefredakteur bzw. die Redaktionsleitung. Man kriegt nicht alles durch, wenn man mit gewissen Themen bei den großen Zeitungen vorstellig wird, wird man entweder gleich abgelehnt oder das Ganze wird bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Und ja, es ist also diese Torwächterfunktion, die Zeitungen erfüllen.
Also die Mainstream-Medien generieren nur eine Mainstream-Meinung und alles, was da jetzt rausfällt thematisch, das hat es schwer.
Leider. Wie das jetzt genau kommt, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, der sagt, das ist von oben vorgegeben und man soll das Volk verdummen. Das ist natürlich Quatsch. Bloß wenn man sich in Berlin mal bei den sogenannten Hauptstadtjournalisten mal unterhält, es ist so eine inzestuöse Clique. Man trifft sich da in gewissen Bars und Cafés, ist auch fast immer einer Meinung. Die anderen Gesprächspartner kommen meist aus der Politik und aus den Lobbyorganisationen. Und man bestätigt sich gegenseitig in seiner Meinung. Und andere Meinungen haben da ja so einen Exotenstatus, fast einen Freak-Status.
Jetzt ist das Meinungsspektrum in der deutschen Medienlandschaft aber ja doch relativ breit, also von Axel Springer bis Taz und Zeit und so ist ja vieles dabei. Finde ich jetzt relativ merkwürdig, deine Auffassung, dass die Meinungen immer dieselben sind. Also wenn man sich ein bisschen informiert und die eine oder auch die andere Zeitung liest, dann kriegt man doch ein relativ breites Meinungsspektrum abgedeckt.
Und wenn man aktiv danach sucht, dann kriegt man das. Das ist richtig. Alle Meinungen werden zwar nicht gecovert. Gut, ist auch nicht unbedingt nötig, dass alle Meinungen gecovert werden. Aber wenn man nun mal den Verbreitungsbereich der Taz mit dem Verbreitungsbereich der Welt oder der Bild oder des Spiegels vergleicht, ist da natürlich keine Gleichheit vorhanden. Mhm. Also diese Mainstream in Anführungszeichen Positionen verfügen halt über einen wesentlich größeren Verbreitungsbereich. Und es sind ja nicht nur die Zeitungen groß zur Meinungsbildung, tragen ja auch die berühmten TV-Talkshows bei. Und das, dort sieht man es meistens allein schon an der Auswahl der Gäste, die dort eingeladen werden, für welche Meinungen die stehen und welche Meinungen dort transportiert werden. Da ist nicht großartig viel mit Abwechslung.
Nochmal zurück zu deinem Blog. Wenn man sich ein wenig über dich informiert, dann findet man auch relativ schnell Kritik an deinem Blog. Hauptsächlich die Kritik, der schreibt ja über alles. Der ist ja Experte für alle Themen. Da haben wir zum Beispiel Dieter Petereit, der schreibt auf seinem Blog Blogmanufaktur. Ich zitiere da mal raus. Jens Berger mutiert in den Stunden seines Feierabends zu einem Experten der Welt, der Innen-, der Außen-, der Gesundheitspolitik. Sogar zum Experten für inneramerikanische Angelegenheiten ist er schon geworden. Vom Nahostkonflikt natürlich auch nicht zu schweigen. Scholler Tour ist ein Niemand gegen Berger. Was sagst du zu solchen?
Recht.
Was sagst du
zu?
Die Frage ist, ob das jetzt ein Kompliment ist.
Ja, was sagst du dazu zu solchen Vorwürfen? Oder anders gefragt, wie kannst du Experte auf so vielen Themengebieten sein?
Ich hätte mich mal selbstironisch als selbsternannten Experten für alles bezeichnet. Nein, selbstverständlich bin ich kein Experte für diese Themen. Also auf die Themen, vielleicht ist es also die Volkswirtschaft, klar, allein schon wegen des beruflichen Backgrounds bzw. des Studiums, wo ich mich halt auch in die Nähe eines Expertenstatus rücken würde. Auf den anderen Gebieten bin ich natürlich kein Experte. Aber was ist denn die Aufgabe von uns Bloggern und Journalisten? Die Aufgabe ist es, die Expertisen von Experten durchzulesen und auszuwerten. Und das kann eigentlich jeder. Also wenn es beispielsweise jetzt um inneramerikanische Themen geht. Es gibt so viele sehr gute Blogs in den Vereinigten Staaten, sehr gute alternative Online-Medien, bei denen auserkorene Experten dort zu Worte kommen. Und es ist jedem überlassen, die durchzulesen und eine eigene Zusammenfassung dieses Meinungsbildes zu schreiben. Da muss man nicht selber Experte sein.
Wie gehst du generell mit dem Anspruch an Wahrheit und Objektivität um?
Oh, Wahrheit, das ist immer so ein schweres Wort. Ist meistens so, je mehr man das Wort Wahrheit benutzt, desto weniger Wahrheit verbreitet man. Ja, Wahrheit, was ist Wahrheit? Eine philosophische Frage. Da gibt es ja dieses schöne Experiment. Macht es ein Geräusch, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist niemand da, der es hören kann? Ja, nein, es macht kein Geräusch, weil das Hören zum Geräusch dazugehört. Ansonsten sind es nur Schallschwingungen. Und ich denke mal, mit der Wahrheit verhält es sich ähnlich. Was ist wahr, wenn es niemand glaubt? In Deutschland ist leider wahr, was der Spiegel, was die Bild-Zeitung und was die Tagesschau sagen. Obwohl, Tagesschau möchte ich da jetzt nicht so ganz kritisch ins Gebet gehen. Die sind eigentlich recht objektiv. Und insofern, was nützt es einem, die Wahrheit selber zu haben, wenn sie niemand kennt?
Und deswegen bist du Blogger, weil du sagst...
Nein, ich bin nicht so fürchterlich sendungsbewusst, das gar nicht. Ich möchte eigentlich eher eine Gegenposition stellen. Und diesen Wahrheitsbildungsprozess, der soll ruhig in den Köpfen der Leser vonstatten gehen. Die sollen mir auch gar nicht alles glauben. Ich will sie halt nur zum kritischen Denken und vor allen Dingen zur Auseinandersetzung mit den Themen ein bisschen motivieren.
Das heißt, wenn jemand einen Blog-Eintrag von dir liest und sich dann mit dem Thema auseinandersetzt und in den Kommentaren womöglich dann auch anderer Meinung ist als du, dann ist dir das, dann hast du schon dein Ziel erreicht quasi, ja?
Ja, richtig, ganz genau. Ganz genau, richtig.
Du hast vor nicht allzu langer Zeit mal einen Blog-Eintrag verfasst, der heißt Kognitive Dissonanzen eines Libertären. Eine Antwort auf einen Kommentar des Wirtschaftsphilosophen Gerd Habermann, der hat eine These aufgestellt, nämlich Hartz IV zu beziehen sei menschenunwürdig. Dieser Artikel hat dich ziemlich aufgeregt, kann das sein?
Ja, Hartz IV zu beziehen sei menschenunwürdig, das ist natürlich jetzt sehr verkürzt dargestellt. Also sein Kommentar, den er damals in der Welt veröffentlicht hat, ging halt hauptsächlich darum, dass man Hartz IV-Empfänger demütigen muss, da sie nur so die Chance bekommen, sich aus ihrem Schicksal selbst zu befreien. Also was er dort vorgeschlagen hat, das grenzt schon fast an einem öffentlichen Pranger für Hartz-IV-Empfänger, für Bedürftige. Und ja, das ist für mich ist das also schon eine perverse Abart des Denkens, die dort in einigen Kreisen herrscht. Der gute Mann ist ja nicht nur einfach ein Professor unter vielen. Er ist Vorsitzender der Deutschen Hayek-Gesellschaft. Die wenigsten Hörer werden wahrscheinlich jetzt wissen, wer Friedrich August von Hayek ist. Das war ein großer Volkswirt, der zu den Begründern des Neoliberalismus zählt. Also diese volkswirtschaftliche Ideologie, die spätestens seit den letzten 15 Jahren auch hier in Deutschland die Politik mitbestimmt. Und ich denke, da sollte man mal wissen, was eigentlich die Leute so denken, deren Ideologie man natürlich in abgeschwächter Form alltäglich in der Politik konfrontiert wird.
Zu Neoliberalismus werden wir auch noch kommen, verspreche ich dir. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, du hast, als du den Kommentar von Habermann kommentiert hast deinerseits, dann hast du mehr oder weniger jeden Satz auf den Prüfstand gestellt, hast deine Gedanken dazu geäußert. Wie ist da so deine Vorgehensweise? Machst du dir da stundenlang Gedanken? Recherchierst du quellenbezogen? Ziehst du Literatur zu Hilfe? Wie entsteht bei dir ein Blog-Eintrag?
Ja, ganz unterschiedlich. Also gerade bei dem Beispiel, also das ist jetzt fürchterlich spontan. Der Artikel hat auch nicht länger jetzt als 2 Stunden gedauert, den zu schreiben. Habe ich einfach seine Thesen genommen und denen meine Antwort gegenübergesetzt. Wenn ich natürlich über eine gewisse Thematik, gerade eben über volkswirtschaftliche Themen jetzt schreibe, dann dauert es schon teilweise mehrere Tage, bis ich den Artikel fertig habe, da ich ja im Grunde wie ein Journalist vorgehe, sprich ich lese mir die entsprechenden Studien dazu durch, telefoniere mit Leuten, die auf dem Gebiet kompetent sind, etc. pp. Also das ist ganz unterschiedlich.
Eine Recherchequelle von dir, ja auch die Nachdenkseiten von Albrecht Müller, das ist die Albrecht Müller und Wolfgang Lieb, das ist die zweite Surfstation, die du uns geschickt hast. Die beiden machen das ja schon ziemlich lange und ich hoffe, das beleidigt sie nicht, aber sie sind ja nicht nur qua Alter so richtig, ich sag mal, linke politische Urviecher. Sind das Vorbilder für dich und auch für das, was du machst?
Ja, Vorbild ist schwer. Also ich denke, was die Nachdenkseiten, was ich mache, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Nachdenkseiten sind angetreten, um diese neoliberale Verdummung, um der entgegenzutreten. Und die argumentieren unglaublich seriös heißt jetzt nicht, dass ich unseriös bin, aber allein schon in der Sprache, also in einer sehr seriösen Sprache, es werden Studien immer hinterlegt, es wird aus Studien zitiert.
Alles wird mit Zahlen
zitiert,
auch
alles wird mit Zahlen so hinterlegt, richtig, ganz genau. Ja. Und bei mir ist es halt mehr Meinung.
Und findest du Meinung jetzt wichtiger eigentlich? Also, dass du dich jetzt gerade so auf Meinung verlegt hast und nicht auf Fakten, Fakten, Fakten?
Was ist wichtiger? Also ich denke, beide Sachen müssen sein. Man kann nur eine Meinung haben, wenn man über die Fakten verfügt, beziehungsweise die Fakten von anderen Leuten aufgearbeitet werden. Insofern ist das so ein Ping-Pong zwischen mir und den Nachdenkseiten. Die Fakten, die dort halt präsentiert werden, aus denen, die formuliere ich in eine Meinung um. So könnte man es vielleicht sagen.
Ja. Ist es eigentlich so, dass es dann eigentlich eine Meinung, dass man eine Meinung hat, die man sich gebildet hat und sich dann die Fakten sucht, die dazu passen? Oder würdest du das auch bei dir so sehen, dass du da offen bist? Also dass du halt erstmal ergebnisoffen rangehst an sowas?
Ja, also ich würde jetzt natürlich sagen, ich gehe ergebnisoffen da ran. Aber wenn ich das sage, würde ich wahrscheinlich lügen, da ich in bestimmten Bereichen nicht ergebnisoffen bin. Das ist klar. Aber wenn ich wirklich eines Besseren belehrt werde, dann ändere ich meine Meinung auch. So ist es nicht. Bloß halt bei bestimmten Themen. Man weiß ja, was man mit Statistiken alles ausdrücken kann, wie man Statistiken fälschen kann, wie man sie biegen kann. Mhm. Und gerade eben so bei volkswirtschaftlichen Themen, also da stecken ja, ist ein ganzer Branchenzweig, der dahinter steckt, eigene Statistiken aufzustellen, die jeweils der dem Wunsch des Auftraggebers entsprechen. Und daher, wenn ich jetzt aber eine Statistik an Studie vorgelegt bekomme, die meinem Common Sense widerspricht, hinterfrage ich sie erstmal.
Aber das machen ja dann irgendwie beide Seiten, ne? Also die Neoliberalisten sozusagen, die stehen auf der einen Seite und unterfüttern sozusagen ihr Gedankengut mit ihren Statistiken. Auf der anderen Seite stehen dann kritische linke Medien, die jetzt wiederum ihre Meinung mit anderen Fakten unterfüttern. Oder?
Richtig.
Wie kommt man da weiter?
Ja, man überlässt das Ganze dem Leser beziehungsweise dem Hörer, indem man ihm beide Meinungen und beide Fakten vorstellt.
Was
ich auch tue, na klar. Sicher. Wenn ich beispielsweise einen kritischen Artikel über eine Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schreibe, dann stelle ich selbstverständlich nicht nur die Meinung, sondern die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vor. Also für die Hörer, die es nicht wissen, das ist so ein neoliberales Think Tank, das vom Arbeitgeberverband finanziert wird, ich setze mich mit deren Statistiken auseinander, setze Statistiken anderer Quellen denen gegenüber und komme dann halt zu einem Schluss, den der Leser teilen kann, den er nicht teilen muss. Wenn er anderer Meinung ist, kann er gerne anderer Meinung sein, aber auf jeden Fall hat er dann beide Seiten gehört.
Wir haben jetzt immer wieder den Begriff Neoliberalismus erwähnt und auch häufig gehört von dir. Was ist das eigentlich für dich?
Ja, Neoliberalismus, das ist der Glaube, dass der Markt nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern in allen Lebensbereichen das beste Instrument ist. Das ist also, wenn man es jetzt auf andere Bereiche das Ganze weiterspinnt, ist das dieser Sozialdarwinismus, Survival of the Fittest, wie man es auch mal wieder in der politischen Diskussion hört. Die Leistungsträger haben allein schon aufgrund ihrer Leistungsträgerschaft mehr Rechte an den Staat als die Bedürftigen. Das kann man jetzt schön mit dem Artikel des Herrn Wirtschaftsphilosophen vergleichen, dass die eine Bevölkerungsgruppe gegängelt werden muss, um Leistung zu zeigen im Sinne der Allgemeinheit, und die andere allein aufgrund ihrer Bildung, für die sie in den wenigsten Fällen ja was kann, wie wir wissen, größere Privilegien genießt.
Du hast mal in einem Artikel auf Telepolis die These aufgestellt, dass manche Parteien bei den Kleinbürgern, so war dein Wort, Angst vor Fremden oder vor allem Fremden schüren, um ihre neoliberale Politik durchzusetzen. Die Angst vor Ausländern zum Beispiel, die wäre größer als jetzt vor dem Neoliberalismus, obwohl das doch eigentlich die richtige Bedrohung ist. Inwiefern ist das denn eine reale Bedrohung, wie du das formulierst, der Neoliberalismus?
Ja, wenn man sich unsere Lebenswirklichkeit anschaut, beispielsweise die Höhe der Löhne, die prekären Arbeitsverhältnisse, die Arbeitslosigkeit, Kosten für diverse öffentliche Versorgung, das Rentensystem, das sind Sachen, unter die uns alle angehen. Während das Problem in Anführungszeichen mit den Migranten eigentlich unsere Lebenswirklichkeit doch überhaupt gar nicht betrifft. Also ich weiß ja nicht, wie es den Hörern geht, aber ich habe da nicht die geringsten Probleme mit. Und interessanterweise, das hatte ich in dem Artikel ja auch angesprochen, wenn ich mich mit Leuten aus Neukölln unterhalte oder diesen anderen Brennpunkten, die haben da auch kaum Probleme mit. Das sehe ich auch auf meinem Blog immer, diese ausländerfeindlichen Postings, die sich über die Zustände in Neukölln beschweren, kommen meistens irgendwie aus der schwäbischen Provinz oder aus der Pfalz, weit ab der nächsten Großstadt. Ja.
Es gibt auf deinem Blog auch Fotomontagen. Da ist zum Beispiel ein Roland Koch in SS-Kleidung zu sehen. Da haben dir auch schon Blogger vorgeworfen, das ist geschmacklos. Auch
deine, ja, das ist böse, das stimmt.
Auch deine Blog-Einträge über Ahmadinejad zum Beispiel, die würden zeigen, dass du von Neutralität weit entfernt bist, dass du fast ein bisschen linksradikal, ein bisschen antikapitalistisch, antiwestlich sogar eingestellt bist. Was sagst du dazu?
Ja, nein, überhaupt nicht. Also bei den genannten Ahmadinejad Beiträgen ging es hauptsächlich darum, eine Aussage von ihm ins rechte Licht zu rücken. Es ging darum, mittlerweile ist der Satz ja allgemein Wahrheit geworden, dass er gesagt haben soll, der Staat Israel soll ausgelöscht werden, was de facto einfach nicht stimmt. Das war damals eine Zeitungsente der New York Times, die von den Autoren selbst mittlerweile widerrufen wurde. Aber dennoch taucht es in jeder Nachrichtensendung, in jedem Artikel auf. Ahmadinejad, der im Übrigen Israel vernichten will. Das ist einfach falsch. Und darüber habe ich einen Artikel geschrieben. Das ist natürlich immer schwer. Ich darf ja hier frank und frei reden, Arschlöcher in Schutz zu nehmen. Bloß wenn ein Arschloch nun irgendetwas sagt und ihm wird die Meinung, seine Meinung wird verdreht und falsch wiedergegeben, denke ich schon, dass man darauf mal hinweisen kann. Und was die Roland-Koch-Sache angeht, das Ganze war eine Satire mit der SS-Uniform, die sich damals auf seinen sehr nationalistisch geprägten Wahlkampf eingeschossen hat. Und ich hatte auch satirisch draufgeschrieben, for educational purpose only, wie es die Amerikaner mal so schön machen. Und die Bildunterschrift war, glaube ich, so deutsch wie Roland Koch ist kein deutscher Schäferhund. Ja, das war natürlich, man macht die Titanic, man macht sowas in der Art auch tagtäglich. Hm. Also ich denke nicht, dass damit jetzt wirklich irgendwelche Geschmacksgrenzen überschritten wurden.
Okay. Ein Teil unserer Sendung, das sind die Webschau-Themen der Woche. Dafür ist unter anderem Martina Schulte hier. Martina, dein Top-Thema der Woche?
Ja, das war eindeutig der Castor, obwohl er nicht gerade das Blog-Thema der Woche war. Denn ich finde, die deutschen Blogs waren beim Thema Castor ziemlich zurückhaltend. Außer Fefe, Telepolis und den Nachdenkseiten kamen die meisten Blogs eigentlich erst Tage später mit irgendwelchen Posts um die Ecke. Und es gab dann mit einiger Verzögerung einen offenen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten über den Polizeieinsatz bei Katar, einen satirischen News-Ticker beim Postillon, auf den wir später noch kommen, allerdings eben auch erst am Freitag. Der einzige Aspekt, den das digitale Deutschland scheinbar ja zu einem zeitnahen Aufschrei veranlassen konnte, war, finde ich, eher ein Randaspekt. Und das war dieser Versuch der Werbeagentur Jung von Matt, die Castor-Demonstration für so ein Guerilla-Marketing-Stunt zu benutzen. Was ist passiert? Jung von Matt hat so ein paar Leiharbeiter auf die Demo geschickt und dort dann ein Demonstrationsplakat entrollt mit dem Slogan Stoppt eure teure Transporte, mietet Van und Truck von Sixt. Und das dann vor die Kamera gehalten. Das Ganze ist dann wie geplant bei YouTube gelandet, wurde halt wie geplant auch zum großen Aufregerthema des Tages. Und besonders in der Blogosphäre war der Aufschrei ziemlich groß und eine Antwort wurde auch ziemlich schnell fabriziert. Die habe ich jetzt mal hier aufgerufen bei den Blog-Rebellen Kreuzberg. Und das ist eigentlich sozusagen ein Poster im Stil der Six-Plakate und man sieht halt einen wunderschönen Castor auf einem Eisenbahnwagen. Darunter steht halt, wer bei Sixt leid, muss ganz schön verstrahlt sein. Jens, wie fandest du diese Aktion von Jung von Matt? Hat dich das geärgert oder war das eher ein total vernachlässigenswerter Randaspekt?
Naja, so vorab sonderlich relevant fand ich den Aspekt jetzt nicht. Ich fand es einfach geschmacklos.
Wie kommt es, dass gerade so ein Randaspekt die Blogosphäre total erregt und der Castor ansonsten sehr wenig beachtet wurde?
Ja, ich denke mal, das liegt daran, ich hatte ja auch nicht über den Castor-Transport geschrieben, dafür bei Stuttgart 21 jetzt als Gegenbeispiel ausführlicher. Bei Stuttgart 21 gibt es Alternativen. Beim Castor fallen mir jetzt persönlich jetzt keine Alternativen ein. Gut, der Atommüll ist da. Über die Zukunft der Atompolitik, das ist ein ganz anderes Thema.
Aber da hätte man ja drüber schreiben können zum Beispiel.
Ja, hätte man sicherlich, das ist richtig.
Bei mir ist nämlich aufgefallen, also dass die meisten deutschen Blogger das eben nicht gemacht haben. Es ist ja insgesamt glaube ich, ein Problem, finde ich, der deutschen Blogosphäre, dass die meisten halt schon relativ selbstverliebt eher so um Themen kreisen, die was ja, mit Netzpolitik zu tun, mit Medien zu tun haben. Und das halt, klar, es gibt ein paar politische Blogs, deins ist ein Beispiel, oder die Nachdenkseiten. Aber das ist ja jetzt irgendwie nicht gerade, ja, so der Mainstream in der deutschen Blogosphäre, oder?
Muss man natürlich schauen, was für einen persönlichen Hintergrund die Blogger haben. Es kommen halt sehr viele Blogger, kommen halt entweder aus dem IT-Bereich oder dem PR-Bereich, Werber, ziemlich viele gibt es da bei den Bloggern. Und die schreiben natürlich über die Sachen, die ihnen naheliegen, auf denen sie sich halt kompetent fühlen oder kompetent sind. Ist bei mir im Grunde nichts anderes. Bei den Nachdenkseiten ist es auch nichts anderes. Mhm. Es ist halt eher die Frage, warum so wenig politische Journalisten bloggen.
Das ist richtig, das ist eine gute Frage.
Was ist die Antwort? Nee, habe ich keine wirkliche Antwort drauf, weiß ich nicht.
Ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen daran, dass Journalisten, also speziell hier in Deutschland, der Blogosphäre sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Ne? Dass es ja eigentlich immer noch sowas ist, was kein richtiger Journalismus ist und dass sich, glaube ich, schon die meisten auch mit so einem Medium identifizieren wollen und sagen, ich arbeite beim Deutschlandfunk oder ich arbeite für den und den. Also ist zumindest so mein Eindruck bei.
Ja, es ist alberne Grabenkämpfe sind das. Also ich arbeite hin und wieder auch für den Rundfunk. Meine Artikel werden auch gedruckt. Mhm. Ich schreibe online, sei es jetzt für meinen Blog, sei es für andere Zeitungen. Selbstverständlich gibt es da Unterschiede in der Aufbereitung, ganz klar. Beispielsweise für einen Zeitungsartikel, da spielt Platz eine Rolle, während das beim Blog vollkommen irrelevant ist. Ganz klare Sache. Aber diese Grabenkämpfe kann ich gar nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Neid jeweils. Die Blogger sind neidisch auf die Journalisten, weil die Journalisten eine größere Anerkennung, eine größere Bedeutung und selbstverständlich auch eine bessere Bezahlung haben, während die Journalisten, die jetzt im Printbereich sind, unter ihrem Chefredakteur, unter den Sparzwängen leiden und gerne neidisch sind auf die Blogger, die schreiben können, was sie wollen.
Aber ich finde jetzt gerade so bei Castor Stuttgart 21, da sieht man schon, dass es so ein paar Journalisten gibt, die dann auch auf die andere Seite wechseln und die dann, also Stuttgart 21 gab es ja zum Beispiel einen eigenen Fernsehsender, der von Aktivisten gemacht wurde, die haben ja auch alle einen journalistischen Background gehabt. Und auch beim Castor gibt es ja durchaus, viele soziale Medien, die halt genutzt worden sind. Also wir haben in der Webschau vom Montag darüber berichtet, also über den Castor-Ticker zum Beispiel bei Twitter, der Informationen in Echtzeit ins Netz geschickt hat. Und der war scheinbar so genau informiert, dass er auch bei der Polizei sehr, sehr gerne gelesen wurde. Wir haben auch gesprochen über die Sendung von Radio Freies Wendland, diesem uralt Aktivistensender, der jetzt aber eben auch ins Internet gestreamt wird. Und wir haben aber auch geredet über einen Videofilm von Graswurzel TV. Graswurzel TV finde ich ganz interessant, weil es auch sehr professionell gemacht ist. Gibt es seit 2006. Und die verstehen sich wirklich als so eine Alternative zu den Mainstream-Nachrichtenbildern. Drehen auch extra Sachen in der Hoffnung natürlich auch, dass Sachen, die sie aufdecken, möglicherweise in den Mainstream-Medien landen. Und das ist ihnen zumindest jetzt hier beim Castor gelungen mit einem Video über Polizeigewalt. Das wurde bei YouTube in den verschiedenen Versionen schon mehr als 50.000 Mal angeklickt und landete halt eben dann auch auf den großen deutschen Nachrichtenseiten. Und das habe ich auch mal mitgebracht und ich denke, da schauen wir jetzt vielleicht auch mal kurz rein. Ja. Wir sehen jetzt hier Szenen, das ist von der Schotteraktion. Wir sehen halt, wie die Aktivisten auf die Gleise zukommen, mit so orangen Säcken bewaffnet in den Stroh ist, um sich vor Schlagstockangriffen der Polizei zu schützen. Wir sehen die Polizisten, die versuchen zu verhindern, dass die Demonstranten das Gleis erreichen. Jetzt geht es um diese Szene hier. Da liegt ein Demonstrant am Boden, klammert sich an das Gleis, schützt mit einer Hand sein Gesicht und es gibt einen Polizisten, der immer wieder auf ihn draufschlägt, obwohl er
mit der Faust ins Gesicht,
obwohl er sich nicht mehr wehrt und dann wird ein Sanitäter herbeigerufen und dieses Video hat viel Kommentare auch bei YouTube hervorgerufen. Es gab kritische Kommentare, also durchaus auch viele Leute, die gesagt haben, dass sie jetzt mit dem Schottern nicht unbedingt einverstanden sind oder dass sie es jetzt nicht als Alternative sehen oder nicht für eine gute Aktion halten. Aber es gab halt eben auch viele, viele Kommentare eben über das Vorgehen der Beamten, Hier zum Beispiel einer, sehe ich das richtig, dass ein Polizist auf einen an den Gleisen liegenden Mann in heller Jacke mehrfach grundlos eindrischt? Dürfen Polizisten Personen, die am Boden liegen, ins Gesicht schlagen? Unschöne Bilder einer Demokratie, nenne ich das. Das waren mal so ein paar Reaktionen. Und dieses Video hat es halt eben dann auch in die sogenannten Mainstream-Medien geschafft. Ist das ein Ansatz, wo du sagen würdest, finde ich gut, oder findest du das eher nicht so interessant, Jens?
Ja doch, also definitiv. Das ist ja gerade eben die Macht, die Allgemeinheit durch die neuen Medien hat. Man kann selber etwas filmen, es ins Netz stellen. Es findet, wenn es dann gut ist, auch eine rasend schnelle Verbreitung. Und das ist diese Gegenöffentlichkeit, die uns natürlich bei den Blogs auch jetzt im textlichen Bereich vorschwebt, wahrgenommen zu werden.
Und glaubst du, dass soziale Medien jetzt für so soziale Bewegungen wie jetzt, weiß nicht, Stuttgart 21 oder Castor, dass es halt wirklich auch mehr Öffentlichkeit herstellen kann? Also dass das halt auch wirklich funktioniert? Dass es halt nicht immer nur so ein, okay, so ein Video ist, das wird dann halt mal kurz wahrgenommen oder bei Spiegel verlinkt. Kann das die Meinung, weil wir reden ja heute viel über Meinung, und dass die Meinung halt auch sozusagen von einer Mainstream-Meinung sozusagen dominiert wird. Kann das daran was ändern wirklich? Oder ist das eher so, du hast ja mal gesagt, Kampf David gegen Goliath?
Ja, aber ganz sicher. Ein wunderschönes Beispiel, die Stuttgart 21, also der blutige Donnerstag dort. Omnipräsent war da ja ein YouTube-Film mit diesem prügelnden großen Skinhead-Polizisten, glaube ich, sogar in der Tagesschau kam. Und natürlich der hervorragende Beweis war, dass die Herren Rech und Mappus mit ihrer Aussage A, es waren Berufsdemonstranten, B, die Gewalt ging von den Demonstranten aus, etc. pp., ganz einfach falsch lagen. Hätte es diese Aufnahmen nicht gegeben, die ja auch von den Demonstranten selber kamen und nicht von einem Fernsehteam, hätte wieder Aussage gegen Aussage gestanden. So hatten die Demonstranten hervorragendes Beweismaterial, Videomaterial, um ihren Standpunkt darzulegen. Und also eine ganz hervorragende Sache.
Jens, wir kommen zur dritten Surfstation, zum dritten Bookmark, den du uns geschickt hast. Und zwar der Postillon. Den hast du uns mit dem Hinweis geschickt, das kommt aus der Kategorie lustig. Warum klickst du das Ding an? Weil es lustig ist?
Selbstverständlich, um zu lachen, ja. Also der Postillon, das Ganze ist ein Ein-Mann-Blog, und wie er das überhaupt schafft, da täglich seine Artikel rauszuhauen, das ist für mich ein wahres Wunder. Das ist also die Blog-Version der Titanic, so möchte ich es mal ausdrücken. Vor allen Dingen hat er teilweise ganz krude Ideen. Wunderschön finde ich auch, dass er die Überschriften so auf einen herrlichen Bild auf ein helles Bildniveau bringt, kurze Sätze, ohne Subjekt, Prädikat, Objekt, mit Ausrufezeichen, und es ist einfach nur schwachsinnig, aber bei dem ganzen Schwachsinn kommen natürlich auch immer politische Botschaften durch.
Zum Beispiel, um mal einen Eindruck zu geben, was man da so lesen kann. Wir waren eben beim Castor-Transport, dort wollen wir bleiben. Da hat es nämlich auf der postillon.com einen Live-Ticker gegeben. Also viele deutsche Medien hatten ja eben auch so einen Live-Ticker beim Castor-Transport, wo die sozusagen minütlich die aktuellen Geschehnisse veröffentlicht haben. Und das hat der Postillon eben auch gemacht, auf seine ganz eigene Weise. Wir haben da mal ein paar rausgesucht. Martina, bitte.
Ja, ich habe hier mal drei vom Sonntag, 7. November. Also 16.47 Uhr, 33 Schriftsteller mit Burnout-Syndrom setzen sich auf die Gleise und hoffen, dass die Polizei ihre Schreibblockade auflöst. 18.10 Uhr, auf der Internetplattform YouTube ist ein Video eingestellt worden, das einem am Boden liegenden Demonstranten zeigt, der einem stehenden Polizisten mehrfach mit dem Gesicht auf die Faust schlägt. 20.30 Uhr, die Polizei setzt ihre stärkste Waffe ein und schickt Claudia Roth, Grüne, um die Demonstration zu unterstützen. Angewidert verlassen zahlreiche Aktivisten die Blockaden, sodass der Castor-Transport immerhin noch bis Dahlenburg, Niedersachsen kommt, wo er über Nacht stehen bleibt.
Kannst du über sowas lachen?
Ja. Du lachst die ganze Zeit, ne?
Ich lach die ganze Zeit im Hintergrund. Ja. Selbstverständlich kann ich darüber lachen, ja.
Ich frage auch deswegen, weil es ja letztens ein Buch gegeben hat, Unter Linken, von dem Spiegelautor, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Vielleicht könnt ihr mir da
weiterhelfen. Fleischhauer, ja.
Genau. Und ja. Der wirft dir Linken vor, humorlos zu sein. Das trifft auf dich jetzt nicht zu, nehme ich an.
Nee, ich finde Herrn Fleischhauer eher humorlos, aber...
Ach ja.
Nein, definitiv nicht. Okay. Nein, gut, es gibt so diese traditionellen Linken, ich würde es mal so die Selbstgestrickten nennen, denen Humor vollkommen fremd ist, aber es ist ja nur eine Splittergruppe.
Mhm. Okay. Jetzt kommen wir zur Bloglesung. Wir ziehen das jetzt einfach mal vor, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Auch ein Konzept unserer Sendung. Der Blogger bringt einen Text mit seiner Wahl und liest ihn vor. Jens, du hast einen Artikel mitgebracht, das nennt sich Deutschland im Paketfieber. Willst du einfach loslegen oder vorher noch was dazu sagen?
Ja, vielleicht vorher noch. Also der Artikel ist, den hatte ich jetzt vor einer Woche geschrieben, als die ganzen Medien in kollektive Panik versunken sind, dass aus Griechenland und Jemen jetzt böse Paketbomben zu uns kommen. Und den Artikel hatte ich deshalb für die Bloglesung ausgewählt, da er einerseits relativ kurzweilig ist, andererseits jetzt nicht zu den fürchterlich langen Hintergrundartikeln gehört, die nicht unbedingt radiokompatibel sind.
Gut, ja, dann vielleicht mal sollte los. Man dazu sagen, ja. Es ist wirklich einer der kürzesten Artikel, die auf deinem Blog zu finden sind.
Aber einer der längsten, den wir jemals in der Bloglesung hatten.
Was eine besondere Ehre für dich bedeutet.
In gekürzter Version übrigens, ja. Okay, also Deutschland im Paketfieber. Manchmal ist einem ganz blümerant im Kopf. Als heute Morgen der Postmann zweimal klingelte und mir sinister grinsend ein Paket überreichte, griff ich kurzerhand zum Kercher und malträtierte das potenzielle Gefahrengut mit einem Hochdruckwasserstrahl. Ich konnte ja nicht wissen, dass die vermeintliche Rohrbombe ein handsigniertes Rezensionsexemplar von Roland Kors neuem Gassenhauer konservativ war. So wurde der zu Papier gebrachte Konservativismus ein Kollateralschaden meiner Paranoia. In einer Zeit, in der gefühlt jedes zweite Paket terroristischen Zweckendienst, ist Paranoia jedoch erste Bürgerpflicht. Wo kämen wir denn auch hin, wenn jede dahergelaufene Al-Qaida-Zelle oder jedes leistungsverweigernde griechische Anarcho-Bündnis seine Bomben über den internationalen Postverkehr versenden könnte? Wofür müssen wir uns denn nun sogar nackt scannen lassen? Und was macht der feine Herr Terrorist? Er gibt seine Bombe ganz einfach per Luftpost auf. Geschickt eingefädelt, kann man da nur sagen. Da haben die Terroristen unseren Sicherheitsexperten ja ein kapitales Schnippchen geschlagen. Aber mal Hand aufs Herz, wer braucht schon Pakete aus Griechenland oder dem Jemen? Dass Griechenland uns nur auf der Tasche liegt und nichts exportiert, weiß doch schließlich jeder Bildleser. Die Perfidie der Terroristen kennt jedoch keine Grenze. Wer denkt, dass der Herr Terrorist ordnungsgemäß seine Absenderdaten auf das zweckentfremdete Postgut schreibt, der irrt. Obgleich der Name Verschwörung der Zellen des Feuers schon wieder so lyrisch-idiotisch ist, dass er garantiert bei jeder Kontrolle als Jux aufgefasst würde. Nein, die verschworenen Feuerzellen nutzten den guten Namen des griechischen Wirtschaftsministeriums für ihr Mordkomplott an der tapferen deutschen Kanzlerin. Wer sollte da schon auf die Idee kommen, dass in einem Paket des griechischen Wirtschaftsministeriums an Frau Merkel etwas anderes sein könnte als die Aberbillionen Euro, die uns der Grieche schuldet? Zum Glück ist der Grieche jedoch nicht nur faul, sondern auch technisch nicht sonderlich bewandert. Letztlich wurde das Brief- und Postgeschwader der Kanzlerin erst durch den Umstand, dass Drähte aus dem verdächtig unverdächtigen Paket herausragten, auf die Sendung aufmerksam. Die Welt kann von Glück reden, dass deutsche Ingenieurskunst sich nie mit griechischem Anarchismus gepaart hat. Für die deutschen Alpha-Journalisten steht jedoch bereits fest, dass sich die renitenten Griechen durch ihren Bombenversand lediglich besonders undankbar gegenüber den gut gemeinten Sparvorschlägen der westlichen Staatschefs und Chefinnen zeigen. Darum haben die Terroristen ja auch Bomben an die Botschaften Russlands, Panama, Chiles und Mexikos geschickt, die bekanntermaßen beim Schnüren des Euro-Rettungspaket besonders kompromisslos mit den Herren Hellenen umsprangen. Muss ich als normaler Staatsbürger jetzt Angst vor Paketen haben? Natürlich. Wo kämen wir denn dahin, wenn ein deutscher Staatsbürger keine Angst hätte? Wer sich einen Spaß erlauben will, sollte mal alte Wecker mit der Absenderadresse Al-Qaida Network, Section 4, Public Relations and Terrorism, Sana, Jemen und einem gut lesbaren Handle with care, content might be explosive, durch die Republik schicken. Das hält die Sicherheitskräfte sicherlich ein paar Tage auf Trab. Gut, dass die CDU für jedes Problem eine maßgeschneiderte Lösung hat. Sobald im jemenitischen Hinterland ein bärtiger Bösewicht eine neue Terroridee hat, hat ein Sicherheitsexperte der Union bereits eine maßgeschneiderte Lösung. Was kann man gegen potenziell explosive Pakete im Frachtraum von Flugzeugen tun? Richtig, abschießen. Was würden wir nur machen, wenn wir nicht so seriöse Politiker wie Uwe Schünemann, CDU, hätten? Der fordert nämlich gestern, vollkommen zu Recht, die Verfassung schnell abzuändern, um unseren tapferen Vaterlandsverteidigern endlich den Abschuss von Frachtflugzeugen zu erlauben. Das ist nur konsequent und ein adäquates Mittel, um unsere berechtigte Angst vor Terrorpaketen zu nehmen. Wer weiß, vielleicht hat ein CDU-Sicherheitsexperte auch schon einen Verfassungsänderungsvorschlag im Ärmel, der uns dann die berechtigte Angst vor abgeschossenen Frachtflugzeugen nimmt, die uns jederzeit auf den Kopf fallen könnten. Jetzt muss ich aber aufhören. Der Postmann hat schon wieder zweimal geklingelt. Es ist das Kopiergerät aus Sanaa, das ich kürzlich bei eBay ersteigert habe.
Sehr schön. Vielen Dank, Jens. Hast du dieses Kopiergerät übrigens wirklich bekommen oder war das Fiktion?
Nee, das ist ganz toll. Das funktioniert auch ganz hervorragend.
Wofür?
Ich hab zwar jetzt Angst, dass es mir um die Ohren fliegt, aber...
Du kopierst nein, damit Quatsch, irgendwelche natürlich Flugblätter. Nicht. Linke Flugblätter.
Genau.
Wir müssen noch über Kommentare reden. Was auffällt, ist, dass deine Blog-Anträge, ich finde, überdurchschnittlich viele Kommentare motivieren. Also mehr als bei anderen Blogs. Woran liegt das? An deinen Themen? Daran, dass du pointiert formulierst oder auch daran, dass du immer fleißig mitmachst?
Na, einerseits liegt es an den Artikeln, einerseits liegt auch daran, dass ich mitmache. Andererseits hat sich da natürlich jetzt so ein gewisser Freundeskreis, könnte man sagen, gebildet, der auf dem Medium Spiegelfechter die angesprochenen Themen, das sind ja meist so die Themen der Woche beziehungsweise des Tages, diskutiert. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und daher sehe ich auch den Spiegelfechter, das ist das Schöne an dem Medium-Blog, dass man dort halt auch den Rückkanal hat. Deshalb, die Kommentare gehören genauso zum Spiegelfechter wie mein Artikel selbst, ja.
Kommen denn dann immer die Leute vorbei, die sowieso derselben Meinung sind wie du?
Hin und wieder ja, aber das ist eigentlich eher langweilig. Interessant wird es eigentlich vor allen Dingen dann, wenn die Leute unterschiedlicher Meinung sind.
Mhm. Du löscht auch Kommentare. Manchmal wird die Kommentarfunktion auch geschlossen komplett. Warum?
Nur die Kommentare schließen, das ist ein einziges Mal bis jetzt vorgekommen. Löschen tue ich selbstverständlich, na klar. Es gibt im Internet natürlich Leute, die relativ verwirrt sind, seien es Skinheads, seien es irgendwelche anderen seltsamen Gestalten. Andererseits lebt natürlich auch so eine Kommentarspalte in Blogs von der Einhaltung gewisser Spielregeln, auch ein bisschen von Qualität. Und wenn da allzu dumme Kommentare kommen oder halt Kommentare, so ein Trollkommentare, die wirklich nur provozierend gedacht sind und sonst überhaupt gar nichts, null Inhalt transportieren, dann lösche ich sie, ganz klar.
Also würdest du sagen, Zensur findet bei dir nicht statt, im Sinne von Zensur?
Nein, es ist keine Meinungszensur. Wenn man mal sich darauf einigen kann, dass Rechtsradikalismus beispielsweise oder Ausländerfeindlichkeit keine Meinung ist, dann ist es keine Meinungszensur, die ich betreibe. Das ist einfach nur eine qualitative Filterung.
Vielleicht relativ zum Abschluss dieser Sendung nochmal generell die Frage, welchen Mehrwert, glaubst du, bietest du mit deinem Blog Spiegelfechter den die klassischen Medien, wie du sagst, Mainstream-Medien nicht liefern können oder nicht liefern wollen?
Ja, eine Gegenmeinung und vor allen Dingen halt eine Gegenmeinung, der auch Platz eingeräumt wird. Und selbstverständlich die Möglichkeit des Rückkanals, durchaus auch für Leser, die anderer Meinung sind, mit dem Autoren über die Themen zu diskutieren.
Und welche Auswirkungen hat dein Blog auf die Gesellschaft, auf die Politik? Kannst du da gewisse Auswirkungen feststellen, in welcher Form auch immer?
Um da jetzt eine messbare Auswirkung feststellen zu wollen, fehlt mir selbstverständlich die Reichweite. Ich habe ungefähr 26.000 Leser am Tag. Das ist zwar für einen Blog ganz ordentlich, aber im großen Vergleich ein Fliegenschiss.
Kennst du eigentlich auch gute wirtschaftsliberale oder konservative Blogs und Blogger?
Nein. im deutschsprachigen Bereich nein, im englischsprachigen sehr wohl.
Und die liest du auch?
Die lese ich auch, ja. Im deutschsprachigen Bereich gibt es aber allgemein sehr wenig wirtschafts- und politische Blogs, also so dass das Nein jetzt nicht unbedingt abqualifizierend gegenüber der anderen Meinung ist. Allgemein, konservative Bloggen wenig. Frag mich jetzt nicht, warum. Ich kenne keinen CDU-Nahes-Blog.
Jens Berger, vielen Dank vom Blog Spiegelfechter. Aus Köln verabschieden sich Konstantin Zorawski
und Martina Schulte.
Und aus Hannover
Jens Berger.